Kulturradio. Die Kunst zu hören. Märkische Wandlungen.
Herzlich willkommen zu den Märkischen Wandlungen. Danuta Görland ist am Mikrofon. Eine große Portion Kunst kann ich Ihnen heute Abend anbieten. Außerdem polnische Literatur im Land Brandenburg. Und es geht um etwas, was ab 1. Dezember in vielen Familien wieder unverzichtbar ist: Adventskalender. Klaus Killisch heißt der Künstler, dessen Bilder derzeit im Kunstmuseum Dieselkraftwerk Cottbus zu sehen sind, übrigens unter dem Titel Bonjour Tristesse. Und hier am Beginn der Sendung ist etwas von ihm zu hören, denn Klaus Killisch macht auch Musik.
And these four guys come out, right? And one of them was Jimmy. It really looked gorgeous and awesome.
Er war einer der Protagonisten in der Ausstellung Weltenwechsel, die das Dieselkraftwerk Cottbus zusammen mit dem süddeutschen Sammler Siegfried Seitz organisierte. Ein Blick in drei Künstlergenerationen der DDR bis in die heutige Zeit. Der Künstler Klaus Killisch, in der DDR der 80er Jahre einer, der dem offiziellen Kulturbegriff etwas entgegenzusetzen wusste. Seine freie Malerei nimmt Bezug auf die Großen in der Kunstgeschichte und zugleich reflektiert er die Zeitläufe seiner Generation. In der Reihe Konstellationen zeigt das Dieselkraftwerk Cottbus jetzt eine weitere ziemlich große Ausstellung auf zwei Etagen. In diesem mehrteiligen Ausstellungsprojekt sind Werke zeitgenössischer Künstler denen der Kunstgeschichte gegenübergestellt. Diesmal ist es Karl Hofer, zu dem Klaus Killisch künstlerisch ein besonderes Verhältnis hat. Titel der Ausstellung: Bonjour Tristesse. Literatur- und Filmfreunden ein Begriff, denn François Sagans erster Roman aus dem Jahr 1954 wurde Vorlage zu dem Film von Otto Preminger. Michaela Gericke hat sich die Bilder in Cottbus angesehen und bei der Eröffnung unter anderem mit der Museumsdirektorin Ulrike Krämeyer gesprochen.
Die junge Françoise Sagan sitzt im Schlafanzug unter Bettdecken und legt mit einer Hand eine Langspielplatte auf das aus heutiger Sicht altmodische, kofferartige Abspielgerät. Es steht neben ihr am Boden. Wir sind gleichsam Besucher in diesem seltsam von Bettdecken und Büchern überbordenden Zimmer. Eine Schwarz-Weiß-Collage, die Klaus Killisch um ein Vielfaches vergrößert hat und über Eck als Wandtapete präsentiert. Das Gemälde Mädchen mit Schallplatte von Karl Hofer hat er in diese Szene integriert. Das Bild ist kein Original. Killisch hat es kopiert. Verdammt gut. Doch es bleibt für uns ein Geheimnis, was François Sagan da gerade auflegt. Vielleicht ja einen Brahms? Und wir wissen auch nicht, was auf die schwarzen Vinylscheiben des Gemäldes von Karl Hofer gepresst ist. Aber ganz selbstverständlich assoziieren wir damit Musik. Ulrike Krämeyer, Museumsleiterin des Dieselkraftwerks Cottbus.
Das Bild, auf das die bearbeitete Kopie verweist, ist die Version aus dem Jahr 1941. Und auch da wiederum geht es um die Frage von Musik, der Schallplatte als Tonträger, als heute würde man sagen Daten- und Informationsträger. Sie wissen aber gar nicht, welche Information diesem runden schwarzen Kreis eingeschrieben ist. Und Klaus Killisch verweist ja immer wieder auf die Musik als Szene, als interdisziplinärer, wenn Sie so wollen, oder transdisziplinärer Ansatz, vor allem der Populärkultur innerhalb seiner eigenen Arbeit.
Fast kein Killisch-Bild ohne eingearbeitete, echte LP. Label, Interpreten und Titel sind bei ihm sogar gelegentlich lesbar. Die Schallplatten, manchmal riesige Augen in einem Gesicht, manchmal Kopf. Killischs Gemälde, oft riesig groß, mehrteilig, sind Ausdruck ungeheurer Kraft und Dynamik, expressiv und abstrakt einerseits, und doch ist da immer auch die Liebe zum Figurativen erkennbar. Schrifttypen aus den 1980ern, als Collage eingesetzte Körper, Köpfe, irgendwo schon mal gesehen in der Kunstgeschichte, in diesem Leben, in Zeitschriften. Ulrike Krämeyer.
Hochgezogene, duplizierte, gespiegelte Fotokopien, hochgerastert aus der Werbung, und zwar ab den 20er Jahren, aber eben auch bis heute. Es geht immer um so Fragen von Lifestyle. Und er integriert die in die Bilder auf eine Art und Weise, dass er sie natürlich transformiert. Und es wird alles dem System der Malerei und auch ihren Prinzipien und damit irgendwie der Bildwelt von Klaus Killisch selber untergeordnet. Das ist das Faszinierende dran. Wenn dann irgendwelche Lack- oder Ölflächen scheinbar unkontrolliert übers Bild wabern, wenn man genau hinguckt, dann ist das natürlich alles andere als unkontrolliert. Haben Sie aber zum Teil schon so ein bisschen den Eindruck, die Farbe breitet sich aus wie eine Schallwelle. Und somit gibt es also diese Analogien und dieses Thema der Musik, das im Bild sehr präsent ist, auf unterschiedliche Arten formal eben dann verarbeitet.
Christoph Tannert, schon in der DDR mit Klaus Killischs Kunst vertraut, hielt zur Eröffnung die Laudatio. Er kann mit dem Titel der Ausstellung »Bonjour Tristesse«, also »Hallo Trübsal«, im Hinblick auf Killischs Bilder nicht viel anfangen. Auch wenn ein Gemälde des Künstlers diesen Titel trägt und Killisch sich damit auf François Sagan bezieht. Aber, so der Leiter des Berliner Künstlerhauses Bethanien,
seine Kunst ist ein einziges lang anhaltendes Loblied auf das Medium Schallplatte. Ja, man könnte sogar sagen, sie ist haptisch und schielt auf Hand- und Körperkontakt. Außerdem, man kann sehr gut nachvollziehen, auf welche Art die Musik, die Killisch mag, und die Schallplatten, die er als Fundstücke in seine Bilder eingeschleust hat, die Bildverhältnisse zum Tanzen bringen.
Ob Swing, Tina Turner, Grace Jones oder die Oper La Traviata, Killisch montiert die Schallplatten, manchmal samt Cover, in seine Gemälde, die zugleich immer auch auf anderes verweisen. Seine Arbeiten sind Mosaike, Collagen, die an die guten Dada-Zeiten erinnern, an Hannah Höch oder Kurt Schwitters, John Hartfield, um nur einige zu nennen. Universalkünstler heißt eine kleine, fast minimalistische, farbige Zeichnung. Das Wort schwebt über einem Mann im Morgenmantel, der sinnierend in einem Sessel sitzt, die Hand stützt das Kinn, wie bei Rodins Denker. Universal, so heißt ebenfalls ein Plattenlabel. Und der Kopf könnte der von Klaus Killisch sein. Killisch auf dem Weg zum Universalkünstler. Zumindest schlägt er in seinen vielschichtigen Bildern Brücken von der Hochkultur zur Popart, zum Punk, zur Kunst wie zur Filmgeschichte und zur Literatur. Christoph Tannert beschreibt das so.
Killisch ist ein moderner Interpret von Sounds und Seelentexturen seiner Generation. Jetzt sind wir ja schon alte Säcke. Aber als Maler und Musiker verbindet er deutlicher als viele andere seine Geschichte mit der Pop- und Weltgeschichte. Killisch präsentiert auf dieser Umlaufbahn hoch- und gegenkulturelle Komplexe, was es nicht nur erlaubt, Pop zu emanzipieren, sondern auch in dessen Sprache Hochkultur zu bestätigen. Wir können ja noch so oft und so lange herumpanken, wie wir wollen. Letztendlich dudelt das Radio weiter.
Konstellationen. Für die Reihe im DKW Cottbus hat Ulrike Krämeyer mit sicherer Hand Werke von Klaus Killisch aus den letzten 3 Jahrzehnten ausgesucht. Das Zusammentreffen von Sternen. Lesbar und sichtbar in den Arbeiten des passionierten Künstlers.
Dies also unsere Kunstkritikerin Michaela Gericke über die Ausstellung Bonjour Tristesse mit Werken von Klaus Killisch, zu sehen seit dem vergangenen Wochenende und bis zum 17. Januar im Kunstmuseum Dieselkraftwerk Cottbus. Und ich sage jetzt guten Abend, Klaus Killisch. Hallo, grüß Sie hier im Studio der Märkischen Wandlung.
Ja, ich grüße Sie auch, hallo.
Guten Abend. Christoph Tannert hat ja eben, wir haben den kleinen Ausschnitt seiner Rede gehört zur Eröffnung Ihrer Ausstellung. Da hat er davon gesprochen, dass wir noch so oft und lange herumpanken können, wie wir wollen. Letztlich dudelt das Radio weiter. Da wollen wir mal in den nächsten paar Minuten das für einen Moment widerlegen. Hören Sie eigentlich viel Radio?
Also offen gesagt, ja. Also gerade Radio ist so ein Medium, was man unheimlich gut beim Autofahren hören kann oder bei Tätigkeiten so nebenbei. Aber trotzdem finde ich Radio ganz schön wichtig.
Und wenn Sie im Atelier sind und malen, was ist es dann?
Da habe ich kein Radio. Da habe ich, ich habe so eine schöne Musikanlage, Dynacord. Das ist eine der ersten Beschallungsanlagen, die habe ich abgestaubt. Und ich habe 2 Subwoofer und da lege ich die Musik auf, die ich zu Hause und wenn ich hören kann. Das funktioniert im Atelier sehr gut und auch zum Arbeiten.
Musik hören, das scheint ja mit Ihrer Kunst eine sehr enge Verbindung einzugehen. Wir haben eben auch im Beitrag gehört, welche Rolle Langspielplatten da spielen, also LPs, die kreisrunden, schwarzen Scheiben, die sind nicht nur in diesen Bildern zu sehen, sie sind da eingewoben. Erklären Sie doch mal, welchen enormen ästhetischen oder bildnerischen Reiz haben diese schwarzen Scheiben für Sie?
Ja, vielleicht kann ich da ein bisschen weiter ausholen, wie ich dazu gekommen bin. Ein Freund von mir, der hat eine Bar eröffnet in der Oranienburger Straße in Mitte, Ambulance. Und Sangare, Oseno nannte man ihn damals in der Szene, der hatte Anfang der 90er selber Musik aufgelegt und hatte die Vorstellung, in seiner Bar ein Deckengemälde zu haben mit seiner LP-Sammlung. Und wenn er an der Bar steht, möchte er gerne immer diese LPs vor sich haben. Und das fand er eine tolle Idee. Ich fand die auch gut und habe dann angefangen, mit dieser Musik, die in den Clubs aufgelegt wurde, rum zu experimentieren. Also auch mit Lacken, und war dann selber so fasziniert auch von den Covern. Das ist ja meistens ganz einfache grafische Gestaltung oder es sind Farben, die ich selber nie verwenden würde. Aber plötzlich in so einem Zusammenhang, und dazu ist ja auch Collage toll, dass man plötzlich zu neuen Wegen, Lösungen kommt in der Malerei. Und ich habe ihm da so ein großes Deckenbild gemacht. Ich glaube, es ist fast 10, 20 Meter lang, also ziemlich groß. Und er fand es super, ich fand es auch toll. Aber es gab viele Besucher, also gerade Liebhaber der LP und Sammler, die gesehen haben, oh, das sind ja wirklich LPs dort, die gibt's nur in 200er, 300er Auflage, und die waren echt sauber. Aber leider gibt's diese Bar nicht mehr, aber das Deckenbild existiert noch. Es ist abgehangen, aber man könnte es freilegen.
Also diese Frage wäre mir jetzt sofort auch gekommen, dass natürlich, wenn man seine Lieblingsplatten in dieser Art verwendet, dann huldigt man ihnen natürlich nochmal ganz besonders, aber im Grunde genommen sind sie damit dann auch zum eigentlichen Zwecke des Musikgehörens ja verloren.
Ja, das schon. Das war dann auch so, dass ich habe auch Freunde, die als DJs gearbeitet haben, und die haben immer Promo-Platten bekommen, und die haben ganz knallhart aussortiert, und ich habe dann immer den Schrott erhalten. Ich habe auch gar nicht reingehört. Ich habe später immer mal mir eine Platte aufgelegt, und das ist wirklich auch zum größten Teil Musik, die in der Clubszene gehört wird. Und man braucht zwei Plattenteller. Also einmal ist dann der Rhythmus zu hören, und dann mixt man so aus den 60ern, 70ern Soul dazu, und das funktioniert dann auch ganz gut. Gibt aber auch Bilder, da hatte ich dann so die Idee, ich möchte gerne so eine Hommage an Krautrock oder psychedelische Musik machen, und da habe ich dann Schallplatten mir immer doppelt geordert, also einmal für mich und einmal fürs Bild. Aber diese Sachen sind auch sehr, sehr teuer. Also das letzten Endes kam es mir so darauf an, dass man als Betrachter das Gefühl hat, jeder kann selber seine Musik hören, wenn er das möchte. Es gibt auch andere Künstler, die mit Tonbändern arbeiten, wo das auch so einen ähnlichen Effekt hat. Und mir war es dann ausreichend, dass diese kleinen Botschaften, die auf den Labels zu lesen sind, dass das nochmal eine andere Information gibt und dieses Spektrum, den Horizont im Bild auch nochmal erweitert.
Das heißt, wer sich jetzt in Cottbus zum Beispiel genau vor die Bilder stellt und versucht zu lesen, was steht da auf diesen Labels oder welche LPs sind das, der ist gar nicht auf der direkten Spur zu ihrem Musikgeschmack.
Nicht unbedingt, aber ich denke mal, wir sind ja von Musik, von Bilder, Fluten wirklich also umgeben, und jeder muss selektieren, und ich selektiere auch, und die Bilder sind so weit offen für den Betrachter, dass er sich selbst auch den Klang im Kopf schaffen kann beim Betrachten.
Letzte Frage noch zu den LPs. Was haben die eigentlich, was nun die CDs, die ja so schön silbrig glänzen, nicht haben? Denn CDs findet man in ihren Bildern nicht. Von Sticks ganz zu schweigen.
Ja, also da muss ich gleich dazu sagen, die LP hat ja eine Art Revival wieder, also eine Art Renaissance in gewissen Kreisen, dass wir die CD nicht haben. Also die ist ja abgelöst auch schon durch MP3, durch die neuen Digitalisierungstechniken. Und ein Freund von mir, Michael Eriksson, das ist ein schwedischer Künstler, der schwört ja auf LP, auf Röhrenverstärker. Und wir haben mal aus Spaß mal Vergleich gemacht. Also wir haben eine Platte aufgelegt und das Gleiche als CD parallel abspielen lassen. Im Vergleich denkt man, um Gottes Willen, CD ist ja so flach. Also bei der LP hat man durch diese, weil es ja analog ist, weil es diese Zwischentöne gibt, plötzlich so ein räumliches Gefühl. Also das ist schon ein Genuss, aber im Atelier höre ich auch CDs eigentlich seltener LP, weil es einfach praktischer ist. Und ich denke mal, nur in dem direkten Vergleich ist es dann auch wirklich dann schmerzhaft bemerkbar.
Wir reden über Ihre Arbeit, Ihre Malerei und reden dann doch auch sofort schon über Musik. Diese Schnittstellen zwischen den Künsten oder sagen wir mal zwischen der bildenden Kunst und einigen anderen Künsten spielen ja bei Ihnen eine ziemliche Rolle. Also die Musik ist so eine wesentliche Schnittstelle. Ja. Wahrscheinlich auch der Film und technische Medien dieser Art. Was gab es da für einen Ansatz? Also da wird ja wahrscheinlich der vorhin beschriebene Freund und seine Bar und das Deckengemälde nicht ganz ausreichend sein, sondern dieser Ansatz liegt ja früher, schon in den 80er Jahren wahrscheinlich.
Ja, ich habe also in den 80er Jahren Malerei studiert in Berlin, Weißensee, an der Kunsthochschule, und ich hatte mal so ein Schlüsselerlebnis. Ich habe einen Keller mal ausgemistet und da habe ich Emailschilder entdeckt, Werbeschilder aus den 20er Jahren. Und als ich die gesäubert hatte, haben die erstens die Farben so gestrahlt und so eine Leuchtkraft auch gehabt. Und dann auch diese Motive, das waren so hauptsächlich Werbung für Raucher. Also Burger Stumpen gab es da und alles Mögliche. Und ich war ziemlich fasziniert davon. Und da fing das so an, dass ich mit diesem Material auch gearbeitet habe und mich geöffnet habe. Also auch für Einflüsse aus der Werbung. Und das ist so mein Gedanke, dass gute Werbung auf Werbefotografie sowieso auch immer die Verbindungslinie zur Kunstgeschichte hat. Also das kann man ganz eindeutig sehen. Also alles schöpft irgendwie auch aus den gleichen Pötten, aus den gleichen Quellen. Und für mich war es so spannend, diesen roten Faden immer wieder auch zu entdecken und daraus wieder zu selektieren.
Logischerweise findet man im Katalog Ihrer Ausstellung auch Werbesegmente einmontiert. Also da gibt es natürlich auch ein wunderschönes Foto. Ich glaube, Marlene Dietrich dürfte das sein, die eine Schallplatte auflegt. Was denn sonst?
Ja, ich habe also in Vorbereitung der Ausstellung auch recherchiert nochmal diese Geste des Auflegen einer Schallplatte. Und natürlich findet man jetzt im Internet auch ganz viele Motive und hauptsächlich auch Frauen, die dann auch diese, sag mal, das ja auch verkaufen, dieses Mediums, aber auch wie so sagt man, Marlene Dietrich oder andere Schauspieler oder Catherine Deneuve, die eine Schallplatte auflegt. Und ich habe das auch nochmal kolportiert oder die gezeichnet, also sehr verändert, aber das war für mich so eine Anregung.
Das ist was sehr Sinnliches. Auf einmal merkt man das, ne? Das Auflegen einer Schallplatte, wenn die Dame mit übereinandergeschlagenen Beinen da sitzt und sorgsam mit den Fingerspitzen die Platte hält, ist
vielleicht
was ganz anderes,
ja, genau,
als wenn man eine CD in den Player schiebt, oder?
Ja, Schallplatte hat ja auch rein visuell, das ist eine große Fläche, 30 mal 30 Zentimeter, und da passiert ganz viel. Und gerade in den 60er Jahren, also in der Pop- und Rockmusik, haben ja die Bands das ausgenutzt, also bis zum geht nicht mehr. Also Pink Floyd mit Postern drin, mit allem Möglichen, und man konnte die Cover lesen nach Botschaften. Also für die meisten ist ja noch bekannt, bei den Beatles, Abbey Road, da konnte man lesen, lebt denn Paul McCartney noch und nicht? Nein, der Schritt ist irgendwie anders. Also es war irgendwie ganz viele Zeichen, die noch zur Musik dazu kamen. Das ist jetzt bei CD und bei MP3 ja eigentlich gar nicht mehr möglich.
Klaus Killisch, in Ihren Anfängen, künstlerischen Anfängen in den 80er Jahren in Ost-Berlin, da war Ihre Kunst oder wurde immer in Verbindung gebracht, auch mit bestimmten musikalischen Formen der damaligen Sub- oder Gegenkultur. Das war Punk oder New Wave. Und wenn man sich das heute vergegenwärtigt nochmal, dann ist es so, dass Sie von Anfang an sehr expressiv farbig gemalt, gearbeitet haben. Diese musikalischen Formen vor allem laut waren, rhythmisch. Und für mich, das mag auch mit dem Rückblick auf die 80er zu tun haben, eher was Graues haben, was weniger farbintensives. Wenn Sie heute arbeiten, können Sie mit diesen Begriffen noch was anfangen oder können Sie da noch Parallelen in Ihre heutige Arbeit ziehen? Funktioniert das noch?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde gerade die Bilder, die ich in den 80ern gemalt habe, toll. Und ich finde auch immer wieder eine gute Gelegenheit, also wenn sich die ergibt, mache ich das auch, ein Bild aus den 80ern oder aus den 90ern, wie das jetzt auch im Museum in Cottbus zu sehen ist, mal gegenüberzustellen. Mhm. Und für mich ist immer wieder erstaunlich, dass die alle miteinander was zu tun haben. Also die vertragen sich, sind eben doch meine Kinder, und ich mag das ganz gerne. Also andere Künstler arbeiten anders in ihrem Werk, die machen dann auch wirklich Schnitt und beziehungsweise verwerfen dann eine bestimmte Phase, und bei mir ist es gar nicht so, weil ich denke, bei mir hat das auch immer was mit meinen Erfahrungen zu tun, die ich sammle, und die Bilder sind sehr persönlich, und für mich sind das so wie Tagebucheintragung auf eine gewisse Art, und ich sehe sehr gerne meine Bilder immer wieder.
Trotzdem war das ja damals schon eine Art Gegenkultur, eine Auseinandersetzung zur Hochkultur, sagen wir mal so, oder im Kontrast dazu. Wenn man sich anguckt, wie Ihr Lebensweg als Maler gegangen ist, die Ausstellungen, die Erfolge, dann verbietet sich eigentlich eine Auseinandersetzung heutzutage noch mit Hochkultur, weil man sagen könnte, Klaus Killisch, der ist jetzt dabei.
Ja, das kann man auch gar nicht, diese Begriffe mehr richtig anwenden, Hochkultur oder Subkultur, weil ja die Verwertung ganz schnell geht. Also gerade in der Musik merkt man das ja, dass als ich ein Jugendlicher war und die Musik, die ich gehört hatte, da haben sofort die Eltern, die andere Generation gesagt, macht das aus, das ist nichts und so und haben das bewertet. Und heute erscheint das ja auch sofort im Radio und wie Christoph Tannert sagt, in Anführungsstrichen, dudelt dann vor uns hin. Und das ist schon ziemlich schwierig, da so eine Grenzlinie zu ziehen. Also da ist auch eine große Offenheit auf jeden Fall da. Das merkt man auch in den Museen, in den Ausstellungen. Man kann das gar nicht so unterscheiden, wo ist die Hochkultur, was ist eigentlich hoch. Und das ist eigentlich auch ganz gut, dass es so ist, ja.
Es fehlt aber folglich auch diese Form der Reibung, der Auseinandersetzung. Also der Maler muss dann auch sagen, okay, ich muss mich jetzt mit meinem eigenen Kopf, mit meinen Formen, mit meinen Dingen auseinandersetzen und kann nicht mehr irgendwo eine Folie benutzen.
Ja, bestimmt ist es einfacher. Also das war ja für uns auch als Studenten so, dass wir nicht so malen wollten wie unsere Lehrer an den Schulen. Und also dieser Reibungspunkt, der ist vielleicht fehlt der, aber ich denke, dass doch auch Künstler, die gerade anfangen, sich orientieren und auch abgrenzen und sagen, das wollen wir nicht und so ihren Weg finden, auf jeden Fall. Also ich denke, das funktioniert genauso wie früher. Vielleicht ist es für uns alte Säcke, wie jetzt Herr Tannert sagte, das ist nicht so ersichtlich, aber ich glaube, das ist so ein Fluss, ein Kunstfluss, der geht immer weiter und Kunst ist ein wichtiges Lebenselement für uns und das ist einfach da, junge Leute produzieren, Kunst machen, Kunst tauschen sich darüber auch aus und das ist auch für mich wichtig, also diese Kommunikation, ich gehe auch gerne in Ausstellungen, gucke mir an, was Kollegen machen, auch jüngere Kollegen, also da das ist immer anregend.
Es gibt ein Bild von Ihnen aus dem Jahr 1987, das heißt Mauerdurchbruch. Kann man ja sagen, holla, der Klaus Killisch wusste schon mit der Mauer, das geht nicht mehr sehr lang. Welche Illusionen würden Sie heute in ein Bild verpacken, in der Hoffnung, das könnte man auch mal so lesen? Gibt's das?
Ja, das ist wirklich eigenartig. Die Bilder in den 80er Jahren, die ich gemalt habe, oder auch bei vielen anderen Künstlern, so im Rückblick könnte man so rein interpretieren, so auf politische Ereignisse, die kommen. Ich denke, dass die 80er generell auch sowas in der Luft hatten, also in der Kunst, die in West-Berlin entstanden ist oder in Ost-Berlin. Und das macht vielleicht auch gerade für Sammler diese 80er so interessant, weil es ja letzten Endes eine große Epoche nochmal beendet hat. Also die, wenn man es jetzt so nimmt, mit den Versailler Verträgen anfing, über den Zweiten Weltkrieg, über die Diktaturen und die dann mit dem Ende der 80er Jahre so einen Schnitt hatten. Und ich denke schon, dass es da irgendwie so ein Gefühl gab, gerade auch in der Musik kann man das auch nachvollziehen, dass sich da widerspiegelt. Also mit der Mauer ist es so, wenn ich aus der Wohnung ging zum Atelier, ging ich immer die Bernauer Straße lang und musste da an der Mauer vorbei. Also mir war es einfach visuell immer ersichtlich. Und ich habe dann eine Reihe von Bilder gemalt, die immer diese Mauer auch thematisierten. Und eins hatte ich mal ausgestellt in der Galerie Eigen und Art. Das ist aber natürlich auch so eine Subgalerie gewesen, damals in Leipzig. Und ansonsten wusste ich, die kann ich ja nie zeigen. Die werden, weil es ja den faschistischen, antifaschistischen Schutzwall eben diskreditierten in manchen Augen. Aber so im Nachhinein finde ich toll, dass ich das gemalt habe. Und ich weiß, dass so als Kind war, es war immer so im Kopf mit dieser Mauer. Und im Radio kam ja auch im Rias, wenn mal so jemand gelungen ist, auf die andere Seite zu kommen und so weiter. Also es spielte immer so im Kopf mit. Und ich wollte das gerne auch mal so übersetzt auch malen. Also ist jetzt nicht offensichtlich die Mauer, sondern es könnte auch was anderes sein. Aber das spielte auf jeden Fall eine große Rolle.
Klaus Killisch, heute Abend zu Gast hier in den Märkischen Wandlungen. Ihre Bilder, Herr Killisch, sind ja derzeit zu sehen im Kunstmuseum Dieselkraftwerk in Cottbus. Und zwar noch bis zum 17. Januar 2016. Ulrike Krämeyer, die Direktorin, ist eine sehr agile Frau, die sich nicht scheut, Gutes aus Berlin nach Cottbus zu holen und damit dieses Kunstmuseum Dieselkraftwerk zu einem Leuchtturm in Brandenburg macht. Wie fühlen Sie sich dort aufgehoben, jetzt mit Ihren Bildern in diesem ehemaligen Industriebau, im Maschinenhaus sind Ihre Bilder? Ist das eine gute Heimat für Killisch-Bilder?
Also ich muss erstmal sagen, das Museum ist wunderbar. Es ist wirklich auch großartig gelöst worden. Es war ja früher mal ein Dieselkraftwerk und man hat da, kann sich ja so vorstellen, wie weiße Kuben reingesetzt und immer noch diesen Eindruck von dieser von der Industriearchitektur. Und für Kunst sind da neue Räume geschaffen worden, die ideal sind. Also man kann da in vielen Richtungen arbeiten und das Museum ist ja auch sehr aktiv. Das finden dort mehrere Ausstellungen auch parallel statt. Meine Ausstellung ist eine große Ausstellung dort und das lohnt auf jeden Fall einen Besuch. Ich denke manchmal, schade, das Museum könnte auch in Berlin stehen. Also da wäre es ein Highlight. Also viele Städte würden sich freuen, wenn so ein Museum in der Stadt wäre und Cottbus kann da auch stolz sein drauf.
Cottbus ist ja auch nicht aus der Welt. Man kommt da also von überall her gut hin. Gleichzeitig kann man da aber natürlich auch sagen, sind einige Bilder von Ihnen auch derzeit in Berlin zu sehen, in der Galerie Jochen Hempel in der Lindenstraße in Berlin-Mitte. Klaus Kühlisch, ich möchte aber schon nochmal auch auf die Musik kommen. Und zwar habe ich mir Ihre Internetseite aufgerufen und angeguckt, was da zu sehen ist. Und auf einmal, na, da ist natürlich auch was zu hören. Da gibt es also auch den Musiker Klaus Kühlisch. Sagen Sie mal was dazu. Wann entsteht sowas und passt das dann nicht in Bilder mehr rein?
Ja, für Musik und auch für das Musikmachen, da habe ich mich schon lange interessiert und mit meinem Freund und Künstlerkollegen Michael Eriksson hatten wir Anfang der oder Mitte der 90er Jahre angefangen, so ein Künstlerprojekt auf die Beine zu stellen. Ich hatte eine Hammond-Orgel und dann noch eine E-Gitarre und dann hatten wir probiert, ganz frei, ja, man kann es auch gar nicht so richtig einordnen. Wir haben immer Gäste eingeladen, richtige professionelle Musiker und aus dieser Reibung, weil die fanden es irgendwie nicht verständlich, was wir wollten, sind dann doch ganz gute Sachen entstanden. Und ich habe viel auch mit Samples gearbeitet oder ich habe so eine Loop Machine, dann, ja, es gibt so viele Möglichkeiten. Das ist ja auch das Tolle heute mit Computern, dass gerade Künstler, die jetzt keine musikalische Ausbildung haben, aber so eine Idee vom Klang erstmal einen Ansatz finden und dann auch was produzieren können. Und wir laden uns immer mal auch Künstlerkollegen ein und nehmen Sachen auf. Also das ist so ein Side-Project, wie man heute so sagt, das neben der Malerei auch läuft.
Die Bilder, wie gesagt, kann man sich angucken. Derzeit an verschiedenen Stellen hier im Radio, im Kulturradio vom RBB, haben wir die Möglichkeit, ein Stück Musik von Klaus Kühlisch zu hören. Danke Ihnen, dass Sie da waren.
Okay, ich danke Ihnen. We'll be right back.
Sie hören die Märkischen Wandlungen im Kulturradio vom RBB. Hierzulande hat die polnische Literatur einen guten Ruf, nicht zuletzt, weil mehrere Autoren den Nobelpreis bekamen. 1980 Czesław Miłosz und 1996 Wisława Szymborska. Allerdings ist die Literatur unseres östlichen Nachbarlandes im Westen Deutschlands heute bekannter als in den ostdeutschen Bundesländern. Denn seit der Wende sind hier die Kontakte zum polnischen Literaturbetrieb zusammengebrochen. Das Brandenburgische Literaturbüro will das ändern. Deshalb sind nun bereits zum dritten Mal polnische Autoren zu Gast in der Mark. Im Jahr 2000 hatte die Mitarbeiterin des Büros und gebürtige Polin Katarzyna Zorn zum ersten Mal eingeladen. Und auch jetzt ist sie wieder Kuratorin einer auf 6 Wochen konzipierten Reihe. Zum Auftakt wurde am 20. Oktober das intime Tagebuch von Witold Gombrowicz vorgestellt. Schlusspunkt wird eine Veranstaltung mit Dorota Mawsowska am 9. Dezember sein. Dunja Welke mit einer Zwischenbilanz.
Polnische Literatur galt bislang als patriotisch, aber auch als skurril und lakonisch. Das hat sich geändert, wie die Kuratorin der Reihe polnischer Autoren im Land Brandenburg 2015, Katarzyna Zorn, beobachtet.
Nach der Befreiung vom Kommunismus ist die Möglichkeit da, so zu schreiben, wie man möchte. Und das ist ein wahnsinniges Gewinn. Also alle Gattungen sind dann vertreten, natürlich in der polnischen Literatur, Krimi, Ironie. Plus Prosa spielt meiner Meinung nach momentan eine ganz wichtige Rolle. Tatsächlich hat sich das ein bisschen von der Lyrik entfernt. Diese Art von Schwärmerei, Nostalgie, Träumerei, man ist konkreter geworden. Man traut sich auch Sachen anzusprechen, die man früher vielleicht nicht getan hat.
Im Brandenburgischen lesen gegenwärtig ausschließlich Prosa-Autoren. Und dass 3 der 6 eingeladenen Frauen sind, zeigt den Vormarsch polnischer Schriftstellerinnen. Auch Jüngere unter ihnen reflektieren weit zurückliegende Geschichte.
Wir haben ja auch eine Autorin in der Reihe, Joanna Bato, die auch die Geschichte des Zweiten Weltkriegs in ihrem Buch verarbeitet. anhand einer Figur, einer Frau, die immer wieder nachfragt bei der Mutter, wie war das eben mit der Oma? Hat sie jemanden im Krieg geholfen, kannten wie jüdische Mitbürger oder nicht? Also diese Rolle, die jüdische, deutsche, polnische Identität spielt, wird immer wieder sozusagen literarisch umgesetzt. Die Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg sind nämlich in den Familien noch sehr präsent. Und zu kommunistischen Zeiten war man nicht gewohnt, über Zweiten Weltkrieg zu sprechen, sprach man auch ungerne. Das hing manchmal damit zusammen, dass in einer Familie zum Beispiel auch die Geschichte der Nationalitäten eine Rolle spielte. Dass man Menschen, die in Schlesien geboren sind, dann waren das vielleicht auch Deutsche und es gab aber auch Polen. Also in Schlesien lebt eben auch Stepan Twardoch. So ist für ihn diese Geschichte allgegenwärtig. Also man kann das Deutsche sozusagen nicht ausblenden.
Der Abend in der Potsdamer Villa Quandt mit dem erst 36-jährigen polnischen Literaturstar Stepan Twardoch bestätigt dies. Twardoch stammt aus einer schlesischen Familie. Sein Großvater ist Deutscher und Hobbyhistoriker. In seiner Familie gab es, so erzählt er, zwei Fotoalben. Das eine mit den Angehörigen in deutscher Uniform bekam er erst als 17-Jähriger zu sehen. Morphin ist bereits sein 6. Buch. 2012 brachte es ihm in Polen den Durchbruch. Die deutsche Übersetzung konnte der Rowohlt Verlag seit dem vergangenen Jahr bereits 10.000 Mal verkaufen. Es ist ein ungewöhnlicher Roman über einen Antihelden während der deutschen Besetzung Warschaus 1939.
Ich bin eigentlich unfähig, über die Gegenwart zu schreiben. Vielleicht hat es damit zu tun, dass ich aus einer Familie komme, die sehr historisch geprägt ist, die ganz durchdrungen ist von Geschichte und in der immer ständig Geschichten über die Vergangenheit erzählt wurden. Und ich glaube, ich werde auch dabei bleiben. Ich werde immer irgendwie historisch meine Geschichten ansiedeln.
In Morphin erzählt der Autor vom jungen Konstante Willemann, der sich, bis die deutschen Nazis in Warschau einmarschierten, durchs Leben gesoffen, geschlafen und gefixt hat. Eher zufällig gerät er in den polnischen Widerstand. In der deutschen Uniform seines Vaters und mit seinem exzellenten Deutsch erfüllt er einen konspirativen Auftrag im noch unversehrten Budapest. Und erneut verliebt er sich in eine Frau, seine Begleiterin. Die könnte vielleicht sein Leben stabilisieren. Eine Romanfigur, die konservative und feministische Leser in Polen provoziert hatte.
Tak po pierwsze to w zasadzie nie wydaje mi się, żeby zażywanie narkotyków i
erst einmal bin ich der Meinung, dass es gar nicht mit dem Patriotismus unvereinbar ist, Drogen zu nehmen und mit Nutten zu schlafen. Aber jetzt mal im Ernst gesprochen, provoziere ich nie mit Absicht. Also es ist nie meine Intention zu provozieren. Wenn es sich ergibt in meiner Literatur, und das ist oft so, dass Leute provoziert werden, dann ist es eben so. Aber ich glaube auch, so ein Held wie Konstante Willemann ist ein Held unserer Zeit. Also unsere Literatur käme gar nicht mit einem kristallklaren, sauberen Helden, mit einer Hauptfigur zurecht.
Der Autor erzählt bewusst unterhaltsam, um auf diese Weise seine brisanten Gedanken zum Verhältnis von Polen und Deutschen an die Leser zu bringen. Olaf Kühls Übersetzung hält Twardoch für eine gelungene Kopie, ähnlich wie die geglückte Fälschung eines Gemäldes. Der Erfolg bei den deutschen Lesern und auch die Resonanz in der Potsdamer Villa Quandt geben ihm recht. Potsdam ist nur ein Ort der aktuellen polnisch-deutschen Literaturbegegnungen. Um möglichst viele Leser zu erreichen, hat Katarzyna Zorn die Reihe für 5 Orte konzipiert. Für Premnitz, Potsdam, Frankfurt an der Oder, Lübbenau und Wilhelmshorst. Ihr Anliegen?
Es ist kleine Literatur, weil das Land eben nicht allzu groß ist. Besonders in der Grenzregion stelle ich fest, dass viele die polnische Literatur eigentlich gar nicht kennen. Die Erfahrung sagt, dass so eine konzentrierte Reihe dem Publikum die Möglichkeit gibt, einfach hineinzuschauen, was wird gerade in Polen aktuell geschrieben, wer sind die aktuellen Autoren, was sind die Themen. Und ich wollte einen gewissen Überblick anbieten. Und das ergibt sich auch natürlich aus der Biografie dieser Personen, die dann eingeladen sind, dass wir dieses Spektrum haben von 21 bis 84, eben auch Themen, die sehr unterschiedlich sind.
In die gegenwärtige Politik mischen sich die Schriftsteller kaum ein, es sei denn, sie schreiben auch für die Medien und sind von daher nah dran an den sozialen Spannungen und politischen Ereignissen. Wojciech Nowak arbeitet als Zeitungsredakteur für die Gazeta Wyborcza. Gestern stellte er im Schloss Lübbenau seine deutsch-polnischen Reportagen »Die Nacht von Wildenhagen« vor. In seinen Texten fragt er, wie die Zukunft Polens aussehen könnte, zumal die jüngsten Wahlen einen deutlichen Rechtsruck markiert hatten. Schon jetzt kann man sagen, dass die Reihe polnischer Autoren im Land Brandenburg erstklassige Literatur präsentiert.
Die Reihe polnischer Autoren im Land Brandenburg wird am 4. Dezember fortgesetzt. Dann nämlich stellt Andrzej Barth in der Villa am See in Premnitz seine Krimikomödie Knochenpalast vor. Und am 9. Dezember ist Gelegenheit, Dorota Masłowska mit ihrem Buch »Liebling, ich habe die Katze getötet« im Potsdamer Literaturladen Wist zu erleben. Beide Abende beginnen um 19 Uhr und werden vom Übersetzer Olaf Kühl moderiert. Es ist aller Orten kaum zu übersehen. Am kommenden Wochenende beginnt die Adventszeit. Passend dazu ist im Museum Europäischer Kulturen derzeit eine Ausstellung zum Thema Adventskalender zu sehen. Mit 200 Kalendern erzählt die Schau die Entstehung dieses Brauches, der die Vorfreude auf das Fest steigern hilft, zeigt aber auch, wie sich die Kalender in den rund 100 Jahren ihrer Geschichte gewandelt haben. Ein besonderer Schwerpunkt ist die unterschiedliche Entwicklung der Adventskalender in der DDR und der Bundesrepublik nach 1945. Das Museum Europäischer Kulturen verfügt über einen besonders reichhaltigen Schatz, eine Sammlung von mehr als 2500 Kalendern, übrigens auch wegen der Übernahme des Verlagsarchivs vom Planet Verlag, in dem die meisten DDR-Adventskalender produziert wurden. Gedruckt wurden sie in Neuruppin, dort, wo auch die berühmten Bilderbögen einst entstanden. Sigrid Hoff über diese Ausstellung.
Der Adventskalender für Kinder und Junggebliebene bzw. Menschen, die sich auf die kommenden Festtage freuen, ein untrügliches Zeichen für den Beginn der Adventszeit. Vor 112 Jahren erschien der erste gedruckte Adventskalender, damals noch in Gestalt einer Weihnachtsuhr. Ein Jahr später gab der Verlag Reichert und Lang den ersten Kalender heraus unter dem Titel »Im Lande des Christkinds«. Die Ausstellung im Dahlemer Museum Europäischer Kulturen zeigt dieses früheste Exemplar von 1903, noch ohne Türchen zum Öffnen, sondern mit Figuren oder Bildern zum Aufkleben auf die Bibelsprüche, die auf den Kalender gedruckt waren. Von hier reicht das Spektrum der etwa 200 ausgestellten Kalender bis zu einer Adventskalenderkerze, die in Dobalu-Kirchhain von der Firma Rösler Kerzen hergestellt wird. Dina Peschel, die Kuratorin der Ausstellung.
Der Begriff des Adventskalenders selbst wurde erstmals in Berlin für einen Spruchkalender verwendet. Dieser Kalender hat sich leider nicht erhalten, aber aus der Werbung wissen wir, dass der schon Adventskalender hieß. Bei Reichert und Lange hießen sie lange Zeit Weihnachtskalender, aber die Begriffe Adventskalender, Weihnachtskalender werden im Prinzip synonym benutzt. Ganz am Anfang waren es Sachen, die die Kinder mit der Bibel vertraut machen. Das heißt, sie hatten also die Verheißung aus dem Alten Testament, die Erfüllung im Neuen Testament, religiöse Sprüche. Diese Sachen sollten die Kinder auswendig lernen. Die wurden also an einem Kranz befestigt, beziehungsweise es gab auch den Adventsbaum. Wir zeigen hier in der Ausstellung Blätter für den Adventsbaum aus dem Luisenstift in Niederlößnitz bei Dresden. Diese Blätter haben die Form von Weinblättern und darauf waren also Bibelsprüche und die Kinder konnten also diese Sprüche entweder an einen Kranz hängen, was dann also 28 oder 24 Blätter hatte, oder eben auch an einen Adventsbaum.
Immer wieder spiegelt sich in der Gestaltung der Kalender Zeitgeschichte. Das veranschaulicht die Ausstellung an vielen Beispielen. Während etwa der Zeichner des ersten Kalenders im Lande des Christkinds noch Zinnsoldaten aufmarschieren ließ, schuf er nach dem Ersten Weltkrieg eine gewissermaßen entmilitarisierte Fassung mit Spielzeug und Tierfiguren. Doch die eigentliche Zäsur für die Adventskalender bedeuteten die NS-Zeit und der Zweite Weltkrieg.
Adventskalender waren verboten letztendlich. Die durften als kriegsunwichtige Bildkalender nicht mehr gedruckt werden seit 1939. Und das Einzige, was es gab, war dieses Kalender vor Weihnachten herausgegeben von der NSDAP. Und dieser Kalender ist wenn man sie sich im Detail anschaut, wirklich schrecklich, weil die Kinder ganz subtil im Sinne des Krieges beeinflusst werden. Also es geht da um den Endsieg und um den Führer und dass man also für die Soldaten an der Front also Dinge bastelt und da diese Solidarität übt und dass die Mutter daheim mit den Kindern da also auch immer ja auf das gute Kriegsende hofft. Also es war einfach schrecklich.
Nach Kriegsende mit der Teilung Deutschlands spaltete sich auch die Gestaltung der Adventskalender. Ganz auf die Tradition verzichten wollte auch die DDR als atheistischer Staat nicht. Doch Adventskalender mussten vor dem Druck von einer Kommission genehmigt werden. Es gab Auflagen.
Es gab kein Kind in der Krippe. Es sollte da also nicht an den christlichen Ursprung des Kalenders erinnern. Und trotzdem war natürlich Weihnachten ein Familienfest, das wichtigste Fest im Jahr und was auch die Kinder geliebt haben. Und man hat dann also sehr kindgerechte Kalender gemacht, die aber oft eben einen Bezug zu Märchen hatten, die mit der Heimat vertraut gemacht haben, die aber auch den Kindergarten thematisiert haben. Aber es durften keine Engel darauf vorkommen und es durfte auch keine Christgeburt da sein. Also diese Dinge gab es auf den staatlichen Kalendern nicht.
Die Beispiele von DDR-Kalendern, die hier ausgestellt sind, zeigen dennoch, mit welcher Fantasie sich die Gestalter diesem vom Staat nur widerwillig tolerierten Produkt der Vorweihnachtszeit widmeten. Viele nutzten das Medium, um Kinder mit ihrer Heimat, mit Sagen und Märchen vertraut zu machen. Und fügten ganz subtil weihnachtliche Symbole mit ein.
Das ist ein Kalender, der sozusagen die moderne Stadt so ein bisschen zeigt. Nicht? Wir sehen also die Bahn, natürlich Straßenbahn, auch den HO-Kiosk. Und das Besondere an diesem Kalender ist, dass man also dann am 24. das Blatt abschneiden sollte und man bekam dahinter ein vollkommen neues Bild, immer so ein dörfliches Bild. Und dann ist es auch weihnachtlich, dann ist also der Stern, der leuchtet im Fenster. Sie sehen also eine Windmühle, also ist auch eine Kirche zu sehen im Hintergrund, zwar ganz dezent. Also dieses Prinzip, dass man am 24. das Deckblatt abtrennt und dahinter ein zweites Blatt mit einem völlig neuen Bild fand, das ist also auch einzigartig für die DDR.
Zu den beliebtesten Motiven gehörte die Weihnachtspyramide. Obwohl im Erzgebirge geschnitzt, war sie fast ausschließlich für den Export bestimmt. Tina Peschel.
In der DDR waren Pyramiden ja sehr schwer zu bekommen, aber es gab sie auf den Kalendern. Frösi, das war eine Kinderzeitschrift, die hieß Fröhlich sein und singen. Die wurde von den jungen Pionieren, glaube ich, herausgegeben. Da gab es im Novemberheft so eine Beilage mit einem Adventskalender. Der hieß da aber mitunter auch Jahresendkalender, weil Weihnachten war ja nicht so ganz. Aber ich glaube, dieser Kalender, diese Pyramide geht also wirklich dann bis zum 24. Es gab auch Frösi-Kalender, die gingen dann bis zum 31. als Jahresendkalender. Sowas hat es auch gegeben. Das ist also hier eine Pyramide, gezeichnet von Richard Hambach, also dem klassischen Zeichner für die Frösi.
An die Gestalter der Adventskalender wurden in der DDR hohe Anforderungen gestellt, betont die Kuratorin.
Das waren in der Regel ausgebildete Grafiker, die also an Kunsthochschulen studiert hatten und sie mussten auch Mitglied im Verband der bildenden Künstler sein, sodass wir also sehr bekannte, auch Kinderbuchillustratoren, zum Beispiel Thomas Schalnow haben wir hier, wir haben Gisela und Günter Wongel, wir haben Erika Nehring, wir haben Linde Detlefsen, wir haben also doch eine Reihe auch bekannter Künstler, die so Adventskalender gestaltet haben. In der DDR war es so, dass also für den Planetverlag zum Beispiel nur ausgebildete Künstler arbeiten durften, die also ein Kunststudium abgeschlossen hatten, die im Verband der bildenden Künstler waren. In der DDR gab es für alle Adventskalender einen Genehmigungsprozess. In Berlin mussten ja eingereicht werden, sowohl das Deckblatt als auch das Blatt dahinter. Und es gab auch eine künstlerische Kommission sozusagen, die darüber entschied, ob das Motiv jetzt genehmigungsfähig war.
Über den Nachlass des Ostberliner Planetverlages kam ein ganzes Konvolut von Entwürfen an das Museum, aus dem Tina Peschel viele schöne Exemplare für die Ausstellung ausgesucht hat. Gedruckt wurden die Kalender in Brandenburg, an einem historischen Ort.
Der Planetverlag Berlin hatte seinen Sitz in Berlin. Das war der größte Adventskalenderhersteller in der DDR, zahlenmäßig. Die Adventskalender wurden gedruckt im brandenburgischen Neuruppin, also dort, wo Gustav Kühn schon seine Bilderbuchen hat drucken lassen. Diese Drucktradition ist sozusagen fortgeführt worden. Es hieß, glaube ich, Druckerei Fritz Mecker in Neuruppin und dort wurden diese Adventskalender alle Jahre gedruckt.
In einer Auswahl werden auch die wenigen christlichen Kalender präsentiert, die in geringen Auflagen gedruckt und in Kirchengemeinden und christlichen Buchläden verkauft wurden. Darunter ist das besonders schöne Exemplar eines von Helmut Rudolph gestalteten Adventsgartens, der die mit Bibelstellen belegten Pflanzen hinter den Fenstern aufblühen lässt. Und schließlich ist ein besonders schön gestalteter Entwurf ausgestellt, der offenbar nicht mehr in den Druck kam. Der Planetverlag wurde nach 1990 als ehemaliger Parteiverlag unter Treuhandverwaltung gestellt und ging 1992 in Konkurs. Auf dem unsignierten Beispiel ist eine Szene aus dem Grimm-Märchen Aschenputtel dargestellt. Das Schloss im Hintergrund erinnert an Schloss Friedrichsfelde, Dina Peschel.
In diesem Nachlass war der Entwurf für einen wunderschönen Kalender, wie ich finde, für Aschenputtel, wie das Aschenputtel den Schuh auf der Treppe verliert. Und wir wissen leider nicht, wer diesen Kalender gezeichnet hat, aber wir haben diese Entwürfe jetzt hier, also das Deckblatt und auch das Blatt dahinter, die Hinterklebung zeigen wir in dieser Ausstellung. Und vielleicht haben wir ja Glück und es weiß noch jemand, wer diesen Kalender entwickelt hat und vielleicht könnte er ja sogar nochmal gedruckt werden.
Die Ausstellung Vorfreude, Adventskalender in Europa, zu sehen ist sie in Berlin im Museum Europäischer Kulturen im Museum Dahlem und zwar noch bis zum 17. Januar 2016. Mit dieser Empfehlung möchte ich Sie für heute Abend in die bevorstehende Adventszeit entlassen. In einer Woche setzen wir vorweihnachtlich fort mit einem Adventsbesuch bei Chören in Brandenburg. Danuta Görnand ist mein Name. Ich verabschiede mich für heute. Machen Sie es gut.